Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Im Studio ist Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Proteste gegen eine Reform, die lassen sich derzeit sowohl in Frankreich als auch in Israel beobachten. Einmal geht es um die Renten, das andere Mal um die Justiz. Und in beiden Fällen auch noch um ganz grundsätzliche Fragen. Eine solche grundsätzliche Frage stellt sich auch unsere Gastkommentatorin, nämlich wie steht es um das so wichtige Vertrauen in unser Finanzsystem nach den jüngsten Turbulenzen der Bankenbranche? Für Finnland ist die Frage, wann klappt es endlich mit dem NATO-Beitritt, seit dieser Woche geklärt. Die Motive des türkischen Präsidenten Erdogan, seine Blockadehaltung gegenüber Finnland, nicht aber gegenüber Schweden aufzugeben, sind ein weiteres Thema in unserem kommentierenden Wochenrückblick. Schön, dass Sie zuhören. Das Vermögen unterm Kopfkissen bunkern. Ein Ausdruck aus längst vergangenen Zeiten. Und doch lieben, besonders wir hier in Deutschland, ja bekanntermaßen unser Bargeld. Auf der Social-Media-App TikTok hat sich darauf basierend sogar ein neuer Spartrend etabliert, Cash-Stuffing, zu Deutsch Bargeld-Stopfen. Influencerinnen machen es vor, ein festes Budget an Bargeld für die verschiedenen Lebensbereiche, wie Wohnen oder Freizeit, wird in Briefumschlägen an verschiedenen Orten der Wohnung gebunkert. So soll ein besserer Überblick über die Finanzen entstehen. Die allermeisten Menschen haben ihr Vermögen, sofern sie denn welches haben, natürlich trotzdem in erster Linie bei Banken angelegt, weil sie darauf vertrauen, dass es dort sicher ist. Deshalb ist Vertrauen die wichtigste Währung in unserem Finanzsystem, meint unsere Gastkommentatorin Laura Esslinger vom Wirtschaftsmagazin Kapital. Nach der Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und den Turbulenzen der Schweizer Credit Suisse droht dieses Vertrauen aber erneut erschüttert zu werden.
Wer vertraut, macht sich verletzlich. Das gilt für jede Art von Beziehung, die wir mit anderen Menschen haben, aber auch für unser Finanzsystem. Wir vertrauen den Banken, dass sie mit unserem Geld ehrlich umgehen und es nicht verzocken, sonst würden wir niemals den Großteil unserer finanziellen Existenz auf ihre Konten legen. Und einem unehrlichen Partner gibt man früher oder später den Laufpass. Vertrauen ist also die wichtigste Währung auf dem Beziehungs- und dem Finanzmarkt. Sobald es einmal angekratzt ist, wirkt das destabilisierend. So wie beim Crash 2008. Damals brachten die Banken durch spekulative Geschäfte, unter anderem mit faulen Immobilienkrediten, das weltweite Finanzsystem zum Einsturz. Was folgte, waren Krisenjahre, in denen viele Menschen sehr viel Geld verloren. Jetzt, 15 Jahre später, stehen wir allerdings wieder vor einer Vertrauenskrise. Und viele fragen sich, ob sie den Bankenregulierern und Aufseherinnen zu Recht vertraut haben. Die Probleme heute sind zwar andere als 2008, weil die Silicon Valley Bank nicht wegen fauler Kredite pleite gegangen ist, sondern wegen eines Bankruns, bei dem Kunden so massenhaft ihr Geld abzogen, bis die Bank schlicht nicht mehr flüssig war. Aber im Silicon Valley hat man ganz offenbar das Zinsänderungsrisiko nicht eingepreist und zu lange auf Niedrigzinsen spekuliert. Dazu ein schlechtes Risikomanagement. So saß die Bank am Ende auf zu vielen Anleihen, die durch die gestiegenen Zinsen zu wenig wert waren, um die Abflüsse auszugleichen. Zu lasche Regeln für die Aufsicht kleinerer Banken taten ihr Übriges und lassen das Vertrauen weiter bröckeln. Die Turbulenzen in den USA machen die Finanzmärkte derart nervös, dass sie auf schlechte Nachrichten, wie zuletzt bei der Schweizer Großbank Credit Suisse, hochsensibel reagieren. Eine toxische Konstellation, in deren Verlauf sich die Credit Suisse diese Woche von der Schweizer Nationalbank sogar 50 Milliarden Franken leihen musste, um das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden zu behalten und so dem Kollaps zu entgehen. Parallel wickeln die Behörden in den USA die Silicon Valley Bank und zwei weitere kleine Institute ab. Wieder also springen Staat und Notenbanken ein, um das Vertrauen in das Finanzsystem nicht vollends zu verspielen. Und sie tun das, obwohl die Regierungen nach der Finanzkrise versprochen hatten, nie wieder mit dem Geld der Steuerzahler Banken zu retten. Und Notenbanken, so hieß es damals auch, sollten nie mehr hochriskante Bankgeschäfte nachträglich durch Geldzuschüsse finanzieren. Um diese Versprechen zu garantieren, legten Politik und Regulierer umfangreiche neue Regeln fest für mehr Eigenkapital, höhere Kapitalpuffer und eine Verschuldungsobergrenze. Basel III, so heißt dieses Rahmenwerk, soll die Finanzwelt seither stabiler machen und regelmäßige Bankenstresstests wollen das überwachen. Nun liegen die Probleme bei der Silicon Valley Bank und der systemrelevanten Credit Suisse wohl deutlich anders als in der Finanzkrise. Aber die Schieflagen zeigen, dass auch die eingeführten strengeren Regeln im Zweifel wenig nützen. Man will und soll den Banken glauben, wenn sie sagen, dass sie aus 2008 gelernt haben. Aber manchmal ist doch eine stärkere Kontrolle empfohlen. Denn Vertrauen zu sichern und zu stärken, das fällt den Banken immer noch schwer. Dass die größten US-Banken sich nun bereit erklärt haben, gemeinsam mit einem Milliardenpaket das nächste taumelnde Institut zu stützen, die First Republic Bank, ist gut. Trotz Basel III laufen in der Bankenwelt aber wohl nach wie vor Geschäftspraktiken, die zumindest fragwürdig sind. Dadurch spielen die Banken und auch ihre Lobby weiterhin leichtsinnig mit unserem Vertrauen. Die Turbulenzen dieser Woche sind der beste Anlass, um noch einmal darüber zu diskutieren, was die Regulierer den Banken erlauben sollten und was nicht. Zahlreiche Regulierungsmaßnahmen wurden nämlich nach 2008 wieder verworfen und gar nie eingeführt. Dabei könnten auch sie helfen, den Finanzmarkt noch stabiler zu machen. Denn offenbar sind die Regeln an manchen Stellen immer noch zu lax. Das schadet der Beziehung zu unserem Finanzsystem massiv und ist bei einem ohnehin schon angeknacksten Vertrauensverhältnis ein gefährlicher Mix.
Der Kommentar von Laura Esslinger vom Wirtschaftsmagazin Kapital zur Vertrauenskrise in das Banken- und Finanzsystem. Die Credit Suisse könnte Berichten zufolge übrigens von der Schweizer Bank UBS gekauft werden. Unter dem Motto Rettung der israelischen Demokratie waren diese Woche hunderte Demonstrierende in Berlin zusammengekommen. Anlässlich des Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Berlin protestierten sie gegen die geplante Justizreform in Israel und solidarisierten sich dabei mit den Protesten in Israel selbst, wo man um den Erhalt der Demokratie bangt. Berechtigterweise findet unser Kommentator und Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Benjamin Netanyahus Vorstellung von Demokratie geht so. Die Regierung und ihre gewählte Mehrheit im Parlament haben freie Fahrt, ihrer Macht sind keine Grenzen gesetzt. Auch seine Koalitionspartner sehen das so. Darunter ist beispielsweise ein Finanzminister, der neulich forderte, der Staat Israel solle als Reaktion auf einen Terroranschlag eine von rund 7000 Palästinensern bewohnte Stadt im Westjordanland so wörtlich ausradieren. Darunter sind ultrareligiöse Koalitionspartner, die ernsthaft der Meinung sind, Homosexualität könne durch sogenannte Konversionstherapien geheilt werden und Frauen und Männer sollten im öffentlichen Raum stärker getrennt werden. Das alles sollte man wissen, wenn man darüber spricht, wer in Israel gerade den Umbau des Staates vorantreibt. Ob Israel nach der Justizreform noch das Prädikat demokratischer Rechtsstaat verdient, muss bezweifelt werden, denn Demokratie lebt davon, dass der Macht Grenzen gesetzt sind. In Deutschland gibt es beispielsweise hohe Hürden für Änderungen am Grundgesetz. Für wesentliche Teile gilt gar die Ewigkeitsklausel. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, kann also nicht verändert oder abgeschafft werden. Es gibt in Deutschland bei vielen Gesetzen die Zustimmungspflicht der Zweiten Kammer des Bundesrates und es gibt das Bundesverfassungsgericht und die internationale Rechtsprechung, an deren Entscheidung eine jede Bundesregierung gebunden ist. Israel hat keine Verfassung, nur eine Reihe von grundlegenden Gesetzen, die das Parlament jederzeit ändern oder abschaffen kann. Eine zweite Kammer gibt es nicht und an internationale Rechtsprechung fühlt sich Israel nicht gebunden. Nur die Entscheidungen des obersten Gerichtshofes haben der Regierung bisher die Grenzen der Macht aufgezeigt. Doch damit soll nun Schluss sein. Das Parlament soll sich künftig über Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen können, und zwar auch dann, wenn es zum Beispiel um die Rechte von Minderheiten geht. Viele Israelis haben begriffen, dass viel auf dem Spiel steht. Woche für Woche gehen sie auf die Straße, und zwar nicht, weil ihnen das letzte Wahlergebnis nicht gefällt, wie Netanyahu und seine Anhänger behaupten, sondern weil es um die Grundfesten der Demokratie in Israel geht. In der aufgeheizten Stimmung kam Netanyahu die Reise nach Berlin in dieser Woche gerade recht. Da konnte er sich als allgemein geschätzter Staatsmann präsentieren. Natürlich betonte Bundeskanzler Scholz wie immer, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei und dass er sagte, man sei besorgt, geschenkt. Viele Israelis hätten sich ein klares Zeichen von Deutschland gewünscht, ein Stoppschild. Doch Benjamin Netanyahu kam gestärkt aus Berlin zurück. Seine Koalition bringt die Reform nun weiter im Eiltempo durchs Parlament und ignoriert selbst den Kompromissvorschlag von Staatspräsident Herzog, der sein Land am Rande eines Bürgerkrieges sieht. Anstatt für ein Großvorhaben wie die Justizreform einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu suchen, vertieft die in Teilen rechtsextreme Regierungskoalition die Spaltung in der israelischen Gesellschaft weiter, was angesichts konkreter Bedrohungen wie durch das iranische Atomprogramm oder durch palästinensischen Terror schon bald zur Zerreißprobe werden kann. Bis Anfang April soll die Reform durchs Parlament gebracht sein. Was dann bevorsteht, ist eine handfeste Verfassungskrise. Staatspräsident Herzog könnte seine Unterschrift unter das Gesetzespaket verzögern. Der oberste Gerichtshof könnte es zurückweisen, was die Regierung dann vermutlich ignorieren dürfte. Wem der Staat Israel als lebendige Demokratie am Herzen liegt, sollte sich mit denen, die für den Rechtsstaat kämpfen, solidarisieren. In Berlin hat die Bundesregierung das offenbar noch nicht begriffen. Freundschaft zu Israel geht in diesen Zeiten anders.
Der Kommentar von Jan-Christoph Kitzler zur Justizreform in Israel. Anders als Israel hat Frankreich eine Verfassung. Und die gibt dem Präsidenten das Recht, bestimmte Entscheidungen auch ohne eine Abstimmung im Parlament durchzusetzen. Von diesem Recht, das im Paragraphen 49.3 verankert ist, hat der französische Präsident Emmanuel Macron schon häufiger Gebrauch gemacht. Doch im aktuellen Fall der Rentenreform hat er damit nicht nur Parlamentarier gegen sich aufgebracht. Gestern Abend kam es erneut zu gewaltsamen Protesten gegen die Reform und auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Unsere Kommentatorin, die freie Journalistin Hélène Kohl, meint, Macron hat mit der Brechstangenentscheidung bei der Rentenreform sein Versprechen gebrochen.
In Paris brennen die Barrikaden. Das kommt Ihnen wie in ein Déjà-vu vor, wie eine Erinnerung an die Gelbwesten-Proteste. Was derzeit in Frankreich zu beobachten ist, ist kein Anzeichen für ein unreformierbares Land, sondern für ein unregierbares Land. Natürlich sind die Menschen auf der Straße wütend über den Text zur Rentenreform, die die Regierung im Auftrag von Präsident Macron vorgelegt hat. Es geht aber nicht nur um den Inhalt, denn in Wirklichkeit arbeiten viele Französinnen und Franzosen bereits über 64 Jahre hinaus, viele von ihnen sogar bis 67, um ihre volle Rente zu kassieren. Was die Menschen in Wallon gebracht hat, ist das ganze politische Drumherum. Die Reform wurde ohne Rücksprache mit den Gewerkschaften vorbereitet. Die Regierung hat dann falsche Versprechungen über die Höhe der Renten verbreitet, bestimmte Punkte zur Benachteiligung von Frauen im Text vertuscht und hat sich sehr lange Verbesserungen an den Reformen verschlossen. Nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch viele Wirtschaftswissenschaftler erklärten, dass nicht alle Möglichkeiten für eine finanzielle Besserung des Rentensystems in Betracht gezogen wurden. Im Parlament setzte Macrons Lager alle Mittel ein, um die Debatten zu umgehen. Die Opposition auf der linken und rechten Seite fühlte sich provoziert und mit ihr alle Französinnen und Franzosen, die Macron vor einem Jahr ihr Vertrauen geschenkt hatten, nicht wegen seiner Ideen, sondern gegen Marine Le Pen. Am Abend seiner Wiederwahl hat er versichert, dass ihn dieses Vertrauen verpflichtet, seine bisherigen monarchischen Regierungsmethode zu ändern und auf einen inklusiven Dialog zu setzen. Dieses Versprechen war die Grundlage seiner Legitimität. Er hat es gebrochen, indem er mit dem in der Verfassung vorgesehenen Paragraphen 49.3 den Durchmarsch für seine Rentenreform auslöste. Der Paragraph ist ein berechtigtes Mittel, allerdings um aus einer politischen Blockade herauszukommen, wenn es keine Mehrheit in der Nationalversammlung gibt. Diesmal gab es offenbar, arithmetisch gesehen, tatsächlich eine mögliche Mehrheit, allerdings gegen Macrons Gesetzesentwurf. Er konnte dies nicht akzeptieren und damit lehnte er die parlamentarischen Spielregeln ab. An dieser Stelle ein Vergleich zu Deutschland. Als Kanzler Scholz vor einem Jahr keine Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht seiner Koalition im Deutschen Bundestag zustande bekam, ließ er das Vorhaben fallen. Macron ist zu solch einem Schritt nicht in der Lage. Fassungslos stellen politische Beobachter fest, dass der angebliche Superstar der französischen Politik ernsthafte Risse in seinem staatsmännlichen Kostüm hat. Am Montag werden die Abgeordneten darüber abstimmen, ob seine Regierung unter Premierministerin Borne abgesetzt werden soll. Einer der beiden Misstrauensanträge wurde sogar von einem gemäßigten Abgeordneten aus der Mitte mit einer parteiübergreifenden Gruppe eingereicht. Emmanuel Macron wollte Frankreichs Politik revolutionieren, die Spirale des Misstrauens und der öffentlichen Ohnmacht durchbrechen und die Demokratie neu beleben. Doch im Élysée-Palast hat er die Macht konzentriert und sie noch mehr als in den Jahren vor ihm auf das Präsidentenamt zugeschnitten. Nur mit dem willkürlichen Einsatz des Paragraphen 49.3 ist es nicht nur eine bittere strategische Niederlage für Macron, sondern auch ein persönliches Debakel. Der Präsident kann nicht mehr regieren und damit ist die Lage in Frankreich so volatil wie lange nicht mehr.
Der Kommentar der freien Journalistin Hélène Kohl zur französischen Rentenreform. Hand in Hand wolle man in die NATO, so hieß es noch vor wenigen Wochen von schwedischer und finnischer Seite. Nun scheint es sich Finnland anders überlegt zu haben, denn der türkische Präsident Erdogan gab diese Woche grünes Licht für den finnischen Beitritt zum Militärbündnis. Schweden hingegen muss weiterhin warten. Die Türkei blockiert den schwedischen Beitritt, weil sie Schweden vorwirft, nicht entschieden genug gegen Gruppen vorzugehen, die die Türkei als terroristisch einstuft. Mit dem grünen Licht für Finnland setze Erdogan sowohl innen- als auch außenpolitische Signale, kommentiert unsere Türkei-Korrespondentin Karin Senz.
Der finnische Präsident Niinistö kommt eigens angereist in die Türkei, um sich die Eintrittskarte in die NATO bei seinem türkischen Amtskollegen Erdogan abzuholen. Der hat ihn eingeladen oder einen bestellt. Und Niinistö zeigt sich dankbar, spricht von einem feierlichen Moment, als Erdogan den Antrag für das türkische Parlament, den Beitritt Finnlands zu ratifizieren, unterschrieben hat. Er hoffe, dass das Zeit findet, ihn zu bearbeiten, sagt er noch höflich. Tatsächlich gibt es etwas Zeitdruck, denn das Parlament in Ankara liegt praktisch in den letzten Zügen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai. Aber nachdem Erdogan nicht mehr blockiert, besteht da in der Türkei keine Gefahr, dass das Parlament nicht folgt. Erdogan konnte sich also mal wieder als starker Mann präsentieren, der dem Westen sagt, wo es lang geht. Finnland lässt er in die NATO, Schweden lässt er weiter draußen warten. Sowas kommt bei vielen Türken in der Regel gut an. In normalen Zeiten. Aber es gibt keine normalen Zeiten mehr in der Türkei seit dem 6. Februar, seit dem großen Erdbeben im Südosten. Erdogan hat also einen innenpolitischen Stich gemacht, der aber kaum einen im Land interessiert. Er verpufft. Nimmt man das Ganze außenpolitisch unter die Lupe, stellt es sich nochmal anders dar. Erdogan dürfte sich, wenn auch nur teilweise, einer Menge Druck gebeugt haben. Die USA sagen sehr klar, dass sie Finnland und Schweden in der NATO sehen wollen, und zwar bald. Druckmittel dürften unter anderem die F-16-Kampfjets sein, die Türkei von den USA will, bis jetzt aber nicht bekommt. Erdogan-Sprecher Kallin war erst diese Woche nochmal in Washington. Offiziell nannte er eine Verknüpfung der beiden Themen inakzeptabel. Inoffiziell dürfte es aber genau darum gegangen sein. Und dann wäre dann noch die EU-Geberkonferenz am kommenden Montag in Brüssel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Auch hier bringt das niemand offiziell mit den NATO-Beitritten in Verbindung. Hinter den Kulissen dürfte auch das anders aussehen. Erdogan hat aber noch mit einem weiteren Player umzugehen, nämlich mit Russland. Bei seinem Amtskollegen Putin dürfte der NATO-Beitritt Finnlands nicht gut ankommen. Ein türkischer Experte sagte zwar in einem regierungsnahen Sender, man habe da nichts zu befürchten, weil Moskau durchaus honoriere, dass Ankara der einzige NATO-Partner sei, der noch mit Russland Kontakt pflege. Möglicherweise gab Erdogan aber weniger ein Go für Finnland, sondern mehr ein Standby für Schweden, um Moskaus Reaktion zu testen und schlicht den Druck zwischen beiden Seiten auszutarieren.
Karin Senz kommentierte die Zustimmung der Türkei zum finnischen NATO-Beitritt. Das war unser kommentierender Wochenrückblick. Mein Name ist Katharina Peetz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.